Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast zu einem super relevanten Thema. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft der Suche, wie sich die Suche über künstlich intelligente Modelle weiterentwickeln wird. Und ich spreche mit keinem Geringeren als mit Johannes Beuys von Sistrix, einem ganz geschätzten Gast. Du warst schon mal bei mir im Podcast vor 2 Jahren, ne? Herzlich willkommen, Johannes.
Ja, genau. Ich war schon vor ein paar Jahren da, aber ist irgendwie ein ganz gutes Zeichen, dass ich auch nochmal kommen darf. Also von daher, vielen Dank.
Es ist mir eine Ehre. Wir nehmen das heute im Rahmen der Geo-Konferenz, der Geo-Knowledge-Konferenz. Wie würdest du eigentlich diese Konferenz beschreiben?
Ich glaube, ich würde es als erste Konferenz rund um das Thema AI-Search oder AI-Suche beschreiben.
Mhm. So, und du hast gerade einen tollen Vortrag gehalten, aber ich möchte vorweg allen sagen, egal aus welcher Ecke ihr kommt, egal wie tief ihr in der Suche und in der, das was wir früher Suchmaschinenoptimierung nannten, drinsteckt, das wird im Grunde die Art, wie Kaufentscheidungen getroffen und vorbereitet werden, in Zukunft maßgeblich bestimmt. Ich würde behaupten, es ist die größte Revolution, die es in den letzten 20 bis 25 Jahren gegeben hat. Würdest du dem zustimmen?
Genau, ich glaube, das kann man schon nur sagen. Ich glaube, Google hat ja damals selber die Suchwelt revolutioniert. Google war ja die erste Suchmaschine, die quasi Links oder Backlinks als Qualitätsmetrik oder als Qualitätsbewertung mit aufgenommen hat. Google war damals quasi komplett werbefrei. Google hatte ein sehr reduziertes Interface und hat damals in sehr kurzer Zeit sehr viel Marktanteile gewinnen können und hat das eigentlich bis heute behalten können und ist eigentlich seitdem bis heute Marktführer, konnte ja durchgehend über 90% Marktanteil gerade im europäischen Raum behaupten. Und ich sehe schon, dass wir jetzt das erste Mal in einer Situation sind, wo Google sich überlegen muss oder wo Google sich quasi einem ernsthaften Wettbewerber gegenüber sieht und wo es das erste Mal die Möglichkeit gibt, dass Google von diesem Thron gestoßen wird.
Super. Und das ist so eine These, die in der Branche hält die sich schon lange. Und du hast eine richtig gute Herleitung gerade abgeliefert, warum jetzt allein schon ChatGPT sehr wahrscheinlich schon jetzt, also heute Stand Oktober 2025, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist oder der westlichen Welt ist. Könntest du das kurz noch mal herleiten, bitte, damit die Relevanz und vor allen Dingen die Veränderungsgeschwindigkeit wirklich für alle deutlich werden, dass das Unternehmen, was jahrelang die Suche nicht nur dominiert, sondern mit Abstand beherrscht hat, dass da jetzt zum ersten Mal eine zweite Kraft auf den Plan kommt.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder die Situation, dass angeblich irgendwelche Google-Killer an den Markt kamen und dass quasi die Suche revolutioniert werden sollte. Es gab quasi verschiedene Suchmaschinen, verschiedene Ansätze, es gab Voice Search und was es alles so gab. Es hat sich nie irgendwas so richtig durchsetzen können. Ich glaube, die Zahlen zeigen jetzt schon, dass ein ChatGPT es schafft, Google ernsthaft Marktanteile abzunehmen und sich gerade auch auf dem Weg befindet, noch in sehr starkem Wachstum. Also wir sehen halt noch gar nicht, wo sich das eventuell mal auspegeln könnte, sondern sehen halt, dass ein ChatGPT weiter sehr stark wächst. Auf der einen Seite hat ein ChatGPT selber jetzt vor letzten Monat ungefähr veröffentlicht, dass sie rund 2,6 Milliarden Suchen jeden Tag oder 2,6 Milliarden Anfragen jeden Tag auf der Plattform haben. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viel Prozent davon sind wirklich mit Google vergleichbar. Wir haben natürlich nur einen gewissen Prozentsatz der Anfragen an ChatGPT sind vergleichbar. Viel davon ist auch sowas wie, mach mir meine Hausaufgaben oder schreib diese E-Mail um oder übersetzt mir das. Wir gehen aufgrund von unseren Daten und weiterer Datenpunkte so von rund 22 bis maximal 50% ungefähr vergleichbarem Intent aus. So dass man halt am Ende bei irgendwie 0,6 bis 1,3 Milliarden Suchen auf ChatGPT am Tag landet.
Das ist uns zum Verhältnis 1,3 Milliarden Suchen oder suchähnlichen Anfragen auf ChatGPT. Wie viel Suchanfragen hat denn Google heute pro Tag?
Genau, Google selber hat gesagt, dass sie rund 15 Milliarden Suchanfragen pro Tag haben. Das heißt, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, sind wir so bei 4 bis 9% ungefähr, die ChatGPT heute schon von Google hat.
Super. Also jetzt schon 4 bis 9%, aber die Trendkurve, also ich meine, das ist ja überhaupt nichts Neues, die Trendkurve bei Google ist ja tendenziell eher flach. also die alte Google-Suche. Wie sieht das denn bei ChatGPT aus?
Genau, also Google selber sagt natürlich von sich, dass weiter mehr suchen würden. Das mag auch quasi technisch sein, aber wahrscheinlich hat Google gerade kein rasantes Wachstum in der Anzahl der Suchanfragen. Beim ChatGPT sieht es natürlich schon anders aus. Die wachsen gerade jeden Monat noch sehr stark weiter und sind jetzt halt schon bei irgendwie 750, 800 Millionen Unique Users jede Woche.
Das sah nach einer sehr exponentiellen Kurve aus.
Genau.
Die wir da gesehen haben. Das heißt, es ist jetzt noch nicht zu erkennen, dass sich das Wachstum von ChatGPT an Suchanfragen oder suchähnlichen Anfragen, dass sich das in der näheren Zukunft schon abflacht. Ist das eine faire Annahme?
Genau, ich glaube, das würde ich auch so sehen. Aktuell beschleunigt sich das Wachstum von ChatGPT eher. Und wir sehen noch nicht, dass wir da irgendwie einen Rückgang des Wachstums sehen, sondern aktuell eher eine Beschleunigung. Mhm.
Jetzt hier in diesem Marketing-Podcast interessieren uns natürlich vor allen Dingen die Suchanfragen, die Dialoge, die mit Marken oder mit Transaktionen irgendwie Zusammenhang stehen. Also wir wollen ja weniger Hausaufgaben oder Rechenlösungen oder einfach nur Texte irgendwie geschrieben haben. Und das hast du ja aber schon, glaube ich, runtergefiltert durch die Proxys, die ihr gefunden habt und auch selbst angestellt habt. Kannst du mir ein Gefühl geben, wie viel von den über ChatGPT gestellten Suchen, so im weitesten Sinn das, was wir früher so Money-Keywords genannt hätten, oder sagen wir mal, einen wirtschaftlichen Wert für die Marktteilnehmer da draußen haben?
Genau, ich glaube, es ist natürlich schon so, dass ein großer Teil der Prompt-Nutzung bei ChatGPT nicht die Qualität hat, die eine Suche bei Google auch hat. Da ist schon viel dabei, wie gesagt, sowas wie irgendwie Hausaufgaben lösen oder irgendein Gedicht schreiben oder eine Weihnachtskarte schreiben und so weiter. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr so 25% vergleichbare Nutzung haben. Also dass ungefähr 25% der Prompts bei ChatGPT in etwa das sind, was bei Google auch einer Suche entspricht.
Entschuldigung, und das ist jetzt praktisch, das ist ja auch nicht, auch bei Google sind ja nicht nur Money, also nicht nur wirtschaftlich relevante Suchen vorhanden, sondern das ist auch nur die Grundgesamtheit erstmal.
Genau, also bei Google sind natürlich auch, sind auch immer Suchanfragen dabei, die nicht direkt monetarisierbar sind. Ich glaube, es ist bei einem ChatGPT aber schon noch ausgeprägter. Mhm.
Die nicht monetarisierbaren, genau. Suchanfragen, okay. Aber hättest du eine Schätzung, wie viel davon in der Nähe von monetarisierbar sind, weil sie zum Beispiel wirtschaftlich tätige Unternehmen betreffen, weil sie Kaufakte vorbereiten können und ähnliches?
Na, ich denke also 10-15% auf jeden Fall, wo man sagen kann, da wird gerade ein Produkt gesucht, da wird gerade ein Produkt verglichen, da wird nach irgendwie einem günstigen Produkt gesucht, da wird eine Dienstleistung gesucht, das ist, glaube ich, schon so die Größenordnung.
Okay. Also das heißt, da kommt jetzt etwas auf den Markt mit einer rasenden Geschwindigkeit, was haben ja viele auch ein bisschen, glaube ich, auch den Kopf in den Sand gesteckt und sagen, nee, so schnell wird sich die Welt ja nicht verändern. Wir Werbungtreibenden haben ja auch gehofft, dass es eine Alternative zu Google gibt. Es ist ja deutlich vielschichtiger. Der Vergleich hinkt ja an sich schon mal, ne? Und der einzige Grund, warum wir diesen Vergleich zwischen einem LLM und der alten Suche machen, ist ja eigentlich nur, weil dadurch Kaufentscheidungen vorbereitet werden und weil im Grunde das ganze Userverhalten sich dadurch auch wahnsinnig schnell verändern wird. Eine Sache, die gar nicht mit dem Userverhalten zu tun hat, sondern mit der orientierungsgebenden Plattform ist, ja auch, dass sie weniger Traffic uns Werbetreibenden, aber auch der Publishing-Industrie zur Verfügung stellen. Also Google hat ja schon davor angefangen, den Traffic mehr oder weniger für sich zu behalten. Wie siehst du da die Entwicklung? Du hast ja da auch praktisch durch die Suite, das Tool, was du anbietest, ja schon jede Menge gute Outside-In-Analysen gemacht.
Ja, genau. Das glaube ich schon. Wenn man jetzt Google mit den anderen großen Plattformen vergleicht, ist ja Google eigentlich die einzige Plattform, die quasi im System drin hat, dass die Benutzer von der Plattform wegleitet, während ja alle anderen Plattformen schon sehr erpicht darauf sind, dass die Nutzer auf ihrer Plattform bleiben und nicht irgendwo anders hingehen. Das sieht Google wahrscheinlich auch so ein bisschen als den eigenen Geburtsfehler im System und versucht das jetzt so rückwirkend irgendwie mit der AI-Revolution zu lösen und quasi ein System zu finden, wo Nutzer direkt auf der Google-Plattform die Antworten finden und gar nicht mehr woanders hin müssen. Wir sehen das jetzt ja schon seit rund 2 Jahren mit den AI-Overviews in den normalen Google-Suchergebnissen, wo Google ja schon versucht, die Antwort möglichst AI-getrieben in den Suchergebnissen zu geben, sodass man gar nicht mehr aus den Ergebnissen auf die Webseite draufklicken muss. So, und wir denken, dass halt die nächste Stufe wird der AI-Mode sein. Den gibt es aktuell nicht in Europa, den gibt es aktuell nur außerhalb von Europa, beispielsweise in den USA oder in UK. Und das ist quasi eine Art Weiterentwicklung der AI-Overviews, wo man dann als Nutzer noch Rückfragen stellen kann, wo es dann eine Art, das ist eine Art Mischung aus einem Chatbot-Interface und den AI-Overviews von Google.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Lass uns bitte gerne gleich nochmal tiefer in den AI-Mode einsteigen. Ich würde, bevor wir nochmal in, wie sich eigentlich Google jetzt vermutlich marktgedrungen weiterentwickelt, auf der AI-Seite nochmal kurz über den Challenger sprechen. Bei ChatGPT, als größten, könnte man sagen, ne? Ist der größte direkte Google-Challenger jetzt gerade.
Ja, ich glaube mit Abstand. Ne? Ich glaube, so ein Perplexity und so weiter, die sind zwar auch noch am Markt, da sehe ich aber nicht die Traktion, die ein ChatGPT hat. Ich glaube, ChatGPT hat schon in kurzer Zeit geschafft, weltweit eine Marke aufzubauen und so ein bisschen als Name für das ganze Segment zu stehen.
Ja, und die Unterschiede sind ja auch gar nicht so, also ich würde sagen, die Unterschiede sind jetzt gar nicht so groß bei den Google-Challengern. Deshalb glaube ich, ist es fair, dass wir uns erstmal auf den größten Challenger ChatGPT irgendwie konzentrieren. Aber die haben ja genauso, wie du es gerade so prägnant gesagt hast, die haben diesen Geburtsfehler nicht. Die behalten den User weitestgehend bei sich. Und ich glaube, da kann man auch viel von jetzt schon lernen, wie sich eigentlich die Zukunft von, ich sage jetzt mal, organischem Traffic für uns alle darstellen wird. Wie viel linkt denn so ein ChatGPT heute schon raus? Also wie viel Traffic kriege ich denn heute noch ab?
Genau, da haben wir gesehen, dass es zum Beispiel von Cloudflare Untersuchungen gibt. Mhm. Die messen ja sehr gut, wie viel Prozent des Suchtraffics eigentlich über welche Plattformen kommen. Und die haben ja zum Beispiel als letzte Zahl gesagt, dass Google bei ungefähr 89% der Klicks liegt, während ein OpenAI oder ChatGPT irgendwie bei 0,2% aller Klicks liegt. Mhm. Das heißt, wir reden da schon von einem riesengroßen Unterschied.
Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass diese Plattformen keine Relevanz haben, sondern sie einfach keine Klicks und damit keinen Traffic rausschicken, richtig?
Absolut, genau so ist es. Also es ist nicht so, dass ChatGPT nur 0,2% Marktanteil hat, sondern wie gesagt, wir liegen wahrscheinlich bei irgendwie 4-9%.
Ja.
War so die Zahl, die wir eben hergeleitet haben, aber in Relation zum Marktanteil werden nur sehr, sehr wenige Klicks aus dem ChatGPT-Universum wieder rausgeleitet und verteilt.
Ich finde das spektakulär, weil das bedeutet ja, da kommt jetzt, also Google hat schon lange ein ganz dicht vor einem Monopol über Informationsbeschaffung und damit auch Kaufvorbereitung auf der User-Seite und hat sich aber zwischen den User und den Anbietern gelegt. Jetzt haben wir eine Situation, dass jemand dieses Monopol mit einer rasenden Geschwindigkeit anfängt aufzuweichen, sagen wir mal so, mit 4-9% Stand heute schon, gibt aber den Traffic nicht weiter. Stellt das nicht dir das komplette Ökosystem, was wir in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, vollkommen auf den Kopf? Oder zumindest von einer Riesenherausforderung?
Ja, absolut, natürlich. Also quasi die Idee, dass es normal ist, dass Webseitenbesucher über Google kommen, das wird es vermutlich in Zukunft nicht mehr in der Form und in der Intensität geben, wie wir es jetzt kennen.
Und das sieht man jetzt auch schon, ne?
Das sieht man jetzt auch schon, ja.
So, wer sind die ersten Betroffenen?
Ich glaube, gerade schwer wird es schon für Seiten, die oder für Anbieter, die Informationen eher aufbereiten, die ihnen gar nicht so selber gehören, also quasi für Vergleichsplattformen oder für journalistische Plattformen. Mhm. Das kann halt heute einen LLM auch schon sehr gut und kann das dann direkt als Antwort in dem Chatbot geben.
Also alles, was so auf der Publishing-Seite ist oder also Traffic veredelt, akquiriert. Das heißt aber auch für uns Brands und E-Commercer wird auch dieser Effekt genauso zutreffen, dass ich zwar, wenn es gut läuft, in den Antworten stattfinde, aber ich dadurch keine direkten Links kriege, also nicht direkt den Traffic zugeschickt kriegen werde. Wird das so bleiben oder was? Wie siehst du da die Zukunft?
Genau, ich glaube, da muss man von ausgehen, dass es so bleiben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die LLMs, ob es dann am Ende ein Google ist oder ein ChatGPT, wieder Links einsetzen, wenn man dafür Geld zahlt, also im Rahmen des ganzen Paid-Modells, dass die Links dann wiederkommen. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass ein Google quasi zweimal den gleichen Fehler macht und wieder massenhaft Links einbaut, ohne dafür Geld zu kriegen.
Ist ja auch vermutlich gar nicht wirtschaftlich so ohne weiteres möglich, ne? Wenn ich auf der Seite in Konkurrenz stehe zu Free-Modellen, Paid-Modelle habe, dass ich dann auf einmal Traffic rausgebe für Dinge, die ich eigentlich gut manipulieren kann, manipulieren, die ich gut monetarisieren kann. Also das Manipulieren ist ja das eher, was die organische Optimierung versucht hat. Das siehst du dazu irgendwelche Alternativen? Also außer dass praktisch die Plattform das Linked Out, also alles, was dicht an eine Transaktion ist, über Paid-Modelle monetarisieren wird?
Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Plattformen irgendwann gezwungen sein werden, die Quellen zu benennen. In einem gewissen Maße, aber sie werden es halt versuchen, möglichst zu minimieren.
Gezwungen aufgrund von regulatorischen oder Urheber?
Ja, genau.
Oh Gott, wann ist das zuletzt passiert, dass das gelungen ist, dass sowas, also
ja,
genau. Nicht während wir beruflich aktiv waren, oder?
Ja.
Also, okay, also da hätte ich jetzt wenig Hoffnung, aber das ist ja auch ein bisschen ein Weckruf, ne? Also das heißt, da wird sich was grundsätzlich verändern, da wird sich die Art der Antworten verändern und da wird sich auch die Art der sag mal, das wird das Ende des organischen Traffics in der Form sein. Ist das übertrieben oder?
Naja, ich glaube, zum einen wird natürlich die Veränderung doch am Ende langsamer kommen, als man es denkt. Mhm. Auch gerade sind es halt schon so die First Mover, die Sachen anders machen. Mhm. Ich glaube, das wird sich nicht in der Geschwindigkeit fortsetzen, sondern ich sehe schon so, dass viele Menschen ihre Gewohnheiten lieben so und bei den Gewohnheiten bleiben. Ich glaube auch, dass halt LLM-Antworten nicht zwingend für alle Fragen die richtige Antwort sind. Ich glaube, wir gucken uns natürlich gerade schon Antworten an, die sehr gut drauf passen, wenn man irgendwie Sachen vergleichen will, wenn man quasi eher so Geschichten machen will, dann klappt das gut. Ich glaube, es gibt weiterhin, wird wahrscheinlich auch Antworten geben, die mit einer Trefferliste sehr gut zu beantworten sind. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Google dabei bleibt. Wir haben jetzt schon gesehen, dass die Anzahl, dass der Prozentsatz der AI-Overviews in den Suchergebnissen bei ungefähr 20% stagniert. Also Google gibt das für 20% der Keywords aus, hat es jetzt aber für einige Monate nicht weiter ausgebaut, weil sie anscheinend noch nicht überzeugt davon sind, dass es besser wird.
Ist das deine Hypothese, dass es aufgrund von Nutzerakzeptanz bei 20% bleibt oder aufgrund von Monetarisierungskonflikten?
Ich vermute aktuell eher aus Monetarisierungskonflikten, weil Google natürlich schon Zahlen liefern muss für die Börse jedes Quartal. Mhm. Und sie, glaube ich, noch nicht den richtigen Dreh gefunden haben, wie sie innerhalb dieser neuen Content-Formate oder Ergebnisformate mindestens so viel Geld verdienen wie aktuell mit den Anzeigen.
Mhm. Ich habe selten praktisch so eine Parallelspur in meinem Kopf, dass alles, was ich dich jetzt frage, vermutlich in 4 bis 6 Monaten praktisch schon überholt ist, aber das ist ja gerade jetzt spannend. Aber gerade heute ist uns war bewusst, dass die großen LLMs ihre Schnittstellen so aufmachen, dass ich als Anbieter von Produkten mich direkt, also schon mal vorregistrieren lassen kann oder in den Start, glaube ich, schon listen lassen kann. Also ich kann mein Produktfeed schon direkt ohne Umwege praktisch bei ChatGPT listen lassen. Ist das nicht im Grunde schon die Vorbereitung, um dann auch später zu einer Auktion oder auktionsähnlichen Antwort zu kommen?
Genau, ich meine, davon würde ich schon ausgehen. Ich glaube, ChatGPT macht das gerade schon noch, um Reichweite zu kriegen und um das beste Produkt liefern zu können. wenn sie die Reichweite erstmal haben, dann werden sie schon irgendwann den Schalter umdrehen und werden sagen, jetzt geht es nun nicht nur um quasi weiteres Wachstum, sondern jetzt müssen wir auch Geld verdienen, und dann werden quasi die kostenlosen Produktgeschichten werden dann halt mit dem Klickpreis oder mit einem im Auktionsverfahren oder mit einem, keine Ahnung, was sie sich ausdenken, rausgegeben.
Und das Playbook haben wir ja schon gesehen, ne? Das war bei Google so, erstmal Relevanz schaffen, alles ist umsonst. Das war bei Social Media ja auch so, die Reichweite, exklusiv organisch. Und in dem Moment, wo die Akzeptanz der Plattform userseitig hoch ist, dann wird monetarisiert. Ich glaube jetzt, das Grundprinzip, wie sich ein LLM wie ChatGPT, also ein reines LLM, was keine Suchmaschine hat, irgendwie aufstellt, das haben wir jetzt verstanden. Was wird die Antwort von Google sein? Und ich würde auch gerne nochmal auf deinen Vergleich zu sprechen kommen. Du hast eine schöne Folie aufgelegt, wo du im Grunde so die Voraussetzungen, die ChatGPT versus Google mitbringt, nochmal verglichen wurden. Mhm. Kannst du es da nochmal durchführen, bitte?
Genau, ich glaube, Google war vor anderthalb, zwei Jahren relativ überrascht vom Erfolg von ChatGPT, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, Google hat das nicht kommen sehen. Google hat einfach jahrzehntelang Marktführer und hat sich so ein bisschen darauf ausgeruht. Und auf einmal kam halt ein ChatGPT und hat sie rechts überholt mit einem komplett anderen Modell. So mein Blick darauf ist, dass eigentlich für AI-Search in der Zukunft hauptsächlich drei Bausteine interessant sein werden. Es wird zum einen das LLM sein, so klassisches LLM, wie es halt ein ChatGPT sehr gut kann, aber wie es Google mittlerweile mit dem Gemini halt auch kann. Mhm. Leider haben halt diese LLMs ein bisschen den Nachteil, dass sie sich ab und zu Sachen ausdenken. Dass quasi alles, dass nicht alles, was sie als Antwort geben, auch faktisch richtig ist. Das heißt, um als Suchmaschine relevant zu sein und zu funktionieren, muss man eigentlich Backends anbinden, also quasi Datenbanken mit nachvollziehbaren Informationen. Da hat Google einen riesengroßen Vorteil. Die haben natürlich schon seit Jahrzehnten einen riesengroßen Webindex. Die haben Google Shopping, die haben Google Maps, die haben eine Bildersuche, denen gehört YouTube. Also die haben Knowledge Graph. Also da gibt es halt eine riesengroße Vielfalt quasi von Datenbanken mit faktisch richtigen Informationen. Das sind Sachen, die ein ChatGPT gerade nicht hat. Das merkt man, glaube ich, relativ deutlich darin, dass halt die Websuche in ChatGPT nur ab und zu ausgeführt wird, weil es für ChatGPT halt teuer ist, weil das jedes Mal live gemacht werden muss, während Google diese Datenbank halt schon hat. So, und das Dritte, was ich sehe, ist dann halt die Distribution oder die Möglichkeit zur Verteilung. Ich glaube schon, dass ein ChatGPT mittlerweile eine weltweite Marke geworden ist und schon irgendwie mit dem Markennamen für diese Art von Nutzung steht. Google ist aber jetzt gerade nach dem Urteil in den USA, glaube ich, noch deutlich fester im Sattel. Den gehört weiterhin jetzt ein Android, den gehört weiterhin ein Chrome-Browser. Ich glaube, Google ist halt schon sehr tief in den Strukturen des Internets drin.
Ja, das Urteil, auf das du dich beziehst, war, also im Grunde stand dahinter die Sorge, dass Google gezwungen wird, Services zu verkaufen oder aufzuspalten und damit nicht mehr diese sehr holistische Sicht auf User behalten könnte.
Genau.
Und diese, sagen wir mal, diese Gefahr ist scheint erstmal abgewendet zu sein. Das heißt, das sind erstmal gute Voraussetzungen, um wirklich beides zu können. Warum ist das für ChatGPT so schwer? Also mit Bing hat das ja irgendwie nicht so richtig geklappt. Das war ja auch so eine Wette. Hast du eine Erklärung dafür? Also außer, dass es halt kostenintensiv ist. Aber der ganze Betrieb dieses Modells ist extrem kostenintensiv und wird ja selbst mit der Subscription immer noch deutlich anscheinend defizitär betrieben. Warum ist das so schwer für ChatGPT, die Suche als korrigierendes oder ergänzendes Mittel mit in die Antwort mit rein zu integrieren?
Ich glaube halt, Bing hat schon im quasi Shorttail geschafft, vergleichbare Qualität wie in Google zu liefern. Also bei einer Keyword-Suche wie Kredit oder so ähnlich, dann klappt das schon. Im richtigen Longtail ist, glaube ich, ein Bing doch noch deutlich schlechter. Und das ist eigentlich das, was in den ChatGPT-Fanout-Suchen in der Websuche passiert, dass das quasi ziemlicher Longtail gesucht wird. Und ich glaube, da ist der Qualitätsunterschied zwischen einem Bing und einem Google noch deutlich größer. Und ich sehe natürlich auch, dass ein ChatGPT sich, glaube ich, gerade gar nicht zu eng an Bing binden möchte oder an Microsoft binden möchte, weil es ja schon gewisse Konflikte noch gibt.
Ja, und du hast ja auch deutlich aufgezeigt, dass es bei Google auch jetzt nicht nur die Verbindung zur Suchmaschine ist, sondern auch zu anderen möglichen Datenquellen wie, also es geht ja von über YouTube zu Maps.
Genau,
also die, das ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Basis. In meiner Nutzererfahrung macht ChatGPT eine Sache sehr, sehr gut, nämlich, dass im Login-Zustand ich immer wieder bessere Antworten kriege, die auf meine spezifische Situation passt. Egal, ob das transaktionale Suchanfragen waren oder der Kontext aus diversen Gegebenheiten. Ist das etwas, was als Stärke von ChatGPT gegenüber Google ausgespielt werden kann, weil zum Beispiel bessere Ergebnisse geliefert werden können, egal ob es jetzt transaktional oder informational?
Ich glaube, Google macht das halt aktuell noch nicht in der Form. Aber wenn Google das möchte, hat natürlich Google eine viel größere Bandbreite an persönlichen Infos. Mhm. Also Google weiß ja über dein irgendwie Android-Handy genau, wo du warst. Google kennt dein Gmail-Postfach.
Stimmt.
Google hat ja einfach viel mehr Informationen als ein ChatGPT. Das heißt, ich glaube, wenn Google da wirklich reingehen will und das für den richtigen Weg hält, würde ich auch davon ausgehen, dass es Google leichter fällt, Antworten sehr stark zu personalisieren als für ein ChatGPT.
Hätte ich auch gedacht, aber trotzdem passiert das ja nicht oder sehr uns. Also manchmal bin ich wirklich erstaunt. Ich bin in fast allen Google-Services wirklich eingeloggt mit nur einem Profil und trotzdem bin ich regelmäßig erstaunt, wie durchschnittlich bis teilweise enttäuschend manche Antworten sind. Hast du dafür eine Erklärung?
Genau, also bislang hat Google für sich entschieden, dass der Vorteil von Personalisierung nicht so hoch ist wie der Nachteil. Wir sehen halt schon viel Lokalisierung. Das heißt, wenn du in Berlin suchst, kriegst du schon andere Ergebnisse als in Hamburg. Mhm. Du kriegst aber nahezu nie personalisierte Ergebnisse. Mhm. Ich glaube, Google hat das schon auch etwas deswegen entschieden, weil sie den Nutzern keine große Angst machen wollen. Mhm. Weil das natürlich schon vielleicht kein so schönes Erlebnis ist, wenn auf einmal in einer Suchergebnisseite, die man so als Art öffentliches, also Art öffentliche Informationen sieht, auf einmal private Informationen drin sind. Mhm. Ob Google das jetzt im Rahmen der AI-Search kippt und einen anderen Weg gehen wird, werden wir sehen. Aber bislang haben wir noch keine Anzeichen dafür.
Ja, kann das mit der Einfachheit der relativen Einfachheit der bestehenden Monetarisierung liegen? Also im Grunde bieten ja Advertiser dann nicht auf Persona oder irgendwelche wirtschaftlichen Einheiten, sondern die bieten auf Opportunities gesehen zu werden, wenn irgendwelche Keywords eingegeben wurden, also vereinfacht gesagt.
Genau.
Kann das auch ein Grund sein?
Das kann auch ein Grund sein. Man muss ja auch sagen, das klappt halt weiterhin ja immer noch sehr gut.
Also es ist ja, okay. Ist ja quasi, das heißt aber nicht, dass es dann irgendwann mal kommen wird. Also gerade, dann lass uns doch jetzt gerne in den AI-Mode gehen, weil das, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen wie der Blick in die Glaskugel, nur viel genauer, weil der AI-Mode ja in manchen Märkten schon verfügbar ist, nur noch nicht in Deutschland. Deshalb, dass diese Outside-In-Analysen ist ja praktisch dein Kerngeschäft. Was wird da auf uns zukommen?
Genau, ich glaube, der AI-Mode ist so ein bisschen das, wie Google sich die Zukunft der Suche vorstellt. Im Kern ist es eine Mischung aus den AI-Overviews mit einem Chatbot-Interface, wo man wieder nachfragen kann. Ich glaube, der große Vorteil von den AI-Overviews im Gegensatz zu einer ChatGPT-Antwort ist ja, dass jede Textstelle oder jede Passage oder jeder Absatz quasi durch Quellen belegt ist und man nachschauen kann, stimmt das eigentlich? Dadurch hat man dieses Problem der LLMs, dass sie sich Sachen ausdenken, etwas gelöst oder hat es gelöst. Mhm. Und das ist eigentlich das, wie Google sich die Zukunft vorstellt, dass man eigentlich beides zusammenbringt, dass man sagt, man holt quasi auf der einen Seite faktische Infos aus dem Webindex oder aus dem anderen Backend und lässt die Darstellung oder Zusammenfassung durch ein LLM erfolgen und hat dann trotzdem weiter Quellen oder zitierfähige Informationen daran gehängt.
Also so eine hybride Welt. Kann der Nutzer darauf Einfluss nehmen, welchen Modus er gerade gezeigt kriegt oder entscheidet das Google für mich?
Also genau, aktuell ist es nur eine Option in den Märkten, wo es das schon gibt. Aktuell kann man es sich angucken, muss es auch nicht. Google hat aber schon Zeichen dafür gesendet, dass sie es künftig stärker anzeigen wollen. Also haben jetzt schon gesagt, sie werden es künftig in den Chrome-Browser integrieren, oben in die Omnibox, also in die Adresszeile.
Oh ja.
Und ich glaube, also Google selber hat schon auf ganz vielen Ebenen und über ganz viele Wege gesagt, dass der AI-Mode eigentlich das ist, wo sie künftig hinwollen.
Okay, das wird ja nochmal richtig spannend, weil das betrifft ja den Marktführer und auch vor allen Dingen den Marktführer, der eigentlich alle Voraussetzungen hat, um da wirklich ich will jetzt keine Star Wars Vergleiche machen, auch komm, ist egal, aber im Grunde den Todesstern für solche Prozesse, für solche Orientierungsphasen bauen könnte. Und sie könnten ihr eigenes Innovators-Dilemma damit überwinden, diese Transition zu machen. Monetarisieren müssen sie ja weiterhin, sehr, sehr stark. Absolut. Die Börse wird das nicht verzeihen, wenn es da Hiccups gibt.
Es darf kein Quartal nach unten gehen, das ist, glaube ich, die Herausforderung.
Mhm. Was würdest du jetzt tun, wenn du auf der Advertiser-Seite wirst, also wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Direktbank, eine Sprachschule oder ein Fahrradhändler wärst, wie würdest du jetzt auf diese Entwicklung gucken mit dem Wissen, was du hast?
Ich glaube, generell hat man schon erstmal ein bisschen einen Vorteil, wenn man eine Marke ist, die am Ende auch erscheinen kann. Mhm. Glaube ich, deutlich besser, als wenn man irgendwie Publisher ist, der in der Mitte gerade jetzt aufgerieben wird, hat man, glaube ich, schon mal einen riesengroßen Vorteil, wenn man eine Marke ist, nach der gesucht wird und mit der man erscheinen kann. Ich glaube, das klassische Advertising-Modell ist halt für Google noch nicht klar. Also wie man paid in den Bereich reinkommt, das hat Google noch nicht entschieden. Und da experimentieren sie gerade rum und machen in den USA so ein paar Experimente mit quasi im Shopping-Bereich. Aber ich habe da noch nichts gesehen, was so in den klassischen normalen Paid-Bereich reingeht. Ich glaube, das wird schon die Voraussetzung dafür sein, dass Google das Ganze weiter ausspielt.
Mhm. Und also nicht in der Sandwich-Position zu sein, also wirklich eine Marke, eine echte Wertschöpfung haben. Intern jetzt rein operativ, was wären so die Initiativen, so die 2, 3 Initiativen, wenn du Gesellschafter eines Advertisers wärst, die du auf jeden Fall starten würdest, bei aller Sicherheit oder Unsicherheit, die man jetzt über die zukünftige Entwicklung hat?
Ja, ich glaube, man muss halt schon gucken, dass die Vorteile, die man als Marke oder als Produkt hat, dass die auch bekannt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, schon der eine wichtige Punkt. Da tun sich ja viele Firmen eher ein bisschen schwer. Und ich glaube, man sollte schon gucken, dass positive Nennungen auf möglichst vielen Portalen von einem auch stattfinden. Ob das jetzt irgendwie so Reviews sind, ob das Nennungen in Foren sind von Nutzern oder von Anwendern. So die Geschichte würde ich schon gucken, dass das passiert.
Mhm. Und positive Nennungen, das kann man auch über euer Tool dann messen, wie oft man irgendwie in welchen Prompts irgendwie genannt wird.
Genau, das kann man dann quasi messen, wie oft man als in den Quellen eigentlich genannt wird. Mhm. Genau, das ist dann so ein bisschen das, was früher Backlinks waren und was früher Links waren, sind dann heute eher positive Nennungen der Marke.
Ja, und das muss ich auch nennen, dass die Sichtbarkeit in KI-Antworten, wichtig ist und dass das nicht direkt mit Klicks korrelieren muss. Das hatten wir ja am Anfang, weil es diese Klicks in dieser Form nicht mehr gibt, richtig?
Das ist leider so. Ich glaube, da hatten wir jetzt jahrzehntelang eine sehr bequeme Welt. So, wo man davon ausgehen konnte, dass wenn man in den Ergebnissen drin war, dass man auch Benutzer auf seine Seite bekommen hat und ein paar davon haben dann konvertiert. Mhm. Künftig werden halt Links in Antworten deutlich seltener vorkommen. Also wir haben jetzt im AI-Mode gemessen, dass nur noch rund bei 20% der Antworten überhaupt ein normaler Link im Text drin ist, also ein klassischer Inline-Link. Während Quellen natürlich schon öfter genannt werden, aber so der klassische blaue Link, wie man ihn aus den Google-Suchergebnissen kennt, sind nur noch bei rund 20% der Antworten überhaupt zu sehen. Und dann auch deutlich seltener und deutlich weniger Links je Antwort als früher.
Richtig herausfordernd. Also klar, erstmal hochrelevant, weil es ja, wie gesagt, eine der größten Veränderungen ist, die wir in den letzten 25 Jahren auf einem der wichtigsten Instrumente, die wir haben, irgendwie betrifft. Aber ich finde die Tatsache, dass wir ja weg von Keywords hin zu Fragestellungen kommen und dass wir praktisch Sichtbarkeit in Antworten gucken müssen und nicht mehr in einfach nochmal Traffic-Quellen. Das ist zwar hochrelevant, aber doch sehr, sehr komplex.
Absolut ist komplex. Ich glaube, am Ende muss man sich halt schon klar machen, dass es nach meiner Sicht am Ende mehr Anfragen sein werden. Also das ist quasi, es ist kein Nullsummenspiel, wo irgendwie alle verlieren, sondern es wird schon so sein, dass das, was Google aktuell an Anfragen hat und das, was durch AI-Suche hinzukommt, dass das in Summe noch mehr sein wird. Also Leute werden weiter im Internet suchen und werden sogar noch mehr im Internet suchen als früher. Es wird sich ja halt nur die Art und Weise verändern.
Ja.
So, und damit muss man umgehen. Das ist in der Tat, glaube ich, jetzt ein riesengroßer Wechsel für die ganze Branche und wird ein riesengroßes Thema werden. Es ist aber nicht so, dass alle verlieren, so, sondern es gibt gute Chancen zu gewinnen. Und ich glaube, es gibt gerade für relevante und große Marken, gibt es, glaube ich, sehr viele Chancen.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Lieber Johannes, ich wünsche dir, aber auch deinem Team von Sistrix wahnsinnig viel Erfolg. Das ist ja für euch auch eine herausfordernde Zeit. Endlich mal richtig Bewegung in dem Spiel.
Absolut, aber ich freue mich drauf.
Richtig gut. Vielen herzlichen Dank für die tollen Insights und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Diesmal warten wir aber nicht nochmal 3 Jahre.
Ne? Sehr gerne, danke.
Dankeschön.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.